Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Klagelieder von Samuel Koch.
Ach, der Zorn des Herrn liegt über Zion wie eine große, dunkle Wolke. Wie ein Stern vom Himmel auf die Erde stürzt, so verging Israels ganze Pracht. Im Zorn hat Gott selbst seinen Tempel verworfen, den Schemel, auf dem seine Füße einst ruhten. Ja, auch Klagelieder 2 beginnt wieder herrlich poetisch, wie ich finde, selbst im konsonantenreichen, harten Deutsch. Schade, dass ich noch kein Hebräisch kann, da klingt's bestimmt noch besser, wenngleich der Inhalt natürlich immer noch zum Klagen ist. Außerdem beginnt Klagelieder 2 mit dem wohl kürzesten Gebet, das man sprechen kann, wenn man keine Worte mehr zum Beten hat, nämlich mit dem Wort Ach. Zumindest in meiner Übersetzung. Ich habe für meine Recherchen die Hoffnung für alle Übersetzungen bemüht. Liegt unter anderem daran, dass in meiner Bibel-App die Hoffnung für alle überall eingesprochen ist und ich sie als Hörbuch konsumieren kann zum Einschlafen, zum Aufwachen unter der Dusche. Deshalb zur Erklärung diese Übersetzung auch in der weiteren Interpretation. Klagelieder 2:2. Erbarmungslos hat er die Häuser und Dörfer zerstört, in denen die Nachkommen von Jakob wohnten. Die befestigten Städte Judas hat er niedergerissen und seinem Zorn freien Lauf gelassen. Über das Königreich hat er Schande gebracht und die Mächtigen zu Boden gestürzt. Und so geht's in den nächsten 2 Versen weiter mit lyrischen Bildern über loderndes Feuer, das über die Häuser gegossen wird und so weiter, bis es sogar in Vers 5 heißt: Der Herr ist Israels Feind geworden. Er hat das Land in Schutt und Asche gelegt, alle prächtigen Paläste hat er zertrümmert und die Städte machte er dem Erdboden gleich. So stürzte er die Bewohner Judas in immer tiefere Trauer und Leid. Es geht also so weit, dass sich Gott nicht nur abgewendet hat, sondern es heißt, der Herr ist Israels Feind geworden. Interessant. Obwohl die Juden Jesus damals, wie manchmal heute, noch nicht persönlich kannten, deutet sich hier also schon das bis heute revolutionäre Feindesliebegebot an. Du sollst deine Feinde lieben. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, wie Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 44. Warum? Denn den Israeliten war früh klar und auch geboten, dass sie den Herrn, ihren Gott, lieben sollen. Und zwar wird ihnen schon knapp 800 Jahre vorher bereits ziemlich deutlich angekündigt, was sie erwartet, falls sie das nicht tun und falls sie sich von Gott abwenden. In Josua 23, Vers 11 heißt es: Darum achtet ernstlich darauf, um eures Lebens willen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Denn wenn ihr euch abwendet und diesen Völkern, die noch übrig sind, anhangt und euch mit ihnen verheiratet, dass ihr euch unter sie mengt und sie sich unter euch, so wisst, dass der Herr, euer Gott, nicht mehr diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zum Fallstrick und Netz werden und zur Geißel an euren Seiten und zum Stachel in euren Augen, bis ihr ausgerottet seid aus diesem guten Land, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Unabhängig davon, warum es solche drastische Konsequenzen sein müssten, kann man schon mal rein faktisch festhalten, dass Gott konsequent ist. Und ich denke, wer sich ehrlich die Frage stellt, ob er einen konsequenten oder inkonsequenten Gott möchte, wird wohl einen haben wollen, der sein Wort hält, auf den Verlass ist. Und ob wir wollen oder eben nicht, auf ihn scheint Verlass zu sein, denn 800 Jahre später lesen wir hier: Der Herr ist Israels Feind geworden, den man aber trotzdem lieben soll. Wahrscheinlich einer der schwersten Aufgaben, vielleicht nicht nur für uns Menschen. Kein Stein sollte auf dem anderen bleiben. Er riss Mauern und Schutzwälle nieder, nun liegen sie allesamt in Trümmern da. Die Stadttore machte er dem Erdboden gleich. Er brach die Riegel auf und zerschlug sie. Klingt nach einem ziemlich kompletten Shutdown. Ich befürchte, der Verfasser hatte keinen Windows-PC, aber ich muss an die alten Windows-PCs denken. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an die Tastenkombination Control-Alt-Delete oder deutsche Tastaturen Steuerung-Alt-Entfernen. Ich kenne es aus meinem alten Leben, dass man die Steuerung verliert beziehungsweise Kontrolle verliert, keine Alternativen mehr hat oder weiß und alles Erarbeitete, Aufgebaute wird deleted, gelöscht. Und jetzt erinnern sich vielleicht noch manche, wenn man diese Tasten in Kombination drückt, dann forciert man einen kontrollierten Systemabsturz. Und bei diesem Punkt musste ich auch hier an diesen Shutdown Jerusalems denken, dass dem Erdboden gleich gemacht wird. Jetzt kommt aber das Schöne, nämlich wenn man diese Tasten in Kombination drückt, Control-Alt-Delete, Steuerung-Alt-Entfernen, dann forciert man nicht nur diesen kontrollierten Systemabsturz, sondern auch einen Neustart. Weiter geht's mit Klagelieder 2.10. Die erfahrenen Männer sitzen stumm am Boden. Das unsägliche Leid hat sie zum Schweigen gebracht. Sie haben sich Staub auf den Kopf gestreut und ihre Gewänder gegen Trauerkleider getauscht. Auch die Mädchen von Jerusalem sind verzweifelt. Sie gehen mit gesenkten Köpfen umher. Unsägliches Leid hat sie zum Schweigen gebracht. Das ist etwas, was mir auch ganz persönlich sehr vertraut ist. Ich bin in den letzten Jahren relativ viel unterwegs gewesen in verschiedenen Reha-Stationen, Krankenhäusern, Intensivstationen, Hospizen und habe dort Menschen besucht, wo auch mir einfach irgendwann nichts mehr eingefallen ist. Habe mich in diesem Zusammenhang viel auch mit dem Thema der Resilienz, also der psychischen Widerstandsfähigkeit beschäftigt und auch da gemerkt, irgendwann gibt's einfach keine Worte mehr oder Worte helfen dann einfach auch nicht weiter. Deswegen finde ich, trifft es hier in diesem Vers das Wort unsäglich sehr gut. Einfach mal eben nichts sagen und den Klagenden klagen lassen, einfach zuhören. Vielleicht hat nicht umsonst uns der liebe Gott zwei Ohren und einen Mund gegeben, damit wir einmal mehr zuhören als reden. Und da muss ich unter anderem auch an Hiob denken, auch weil er sich ebenfalls, wie hier in dem Vers zu lesen, in den Staub gesetzt hat und Hiobs Freunde, die ihm anfangs Trost gespendet haben, weil sie einfach nur bei ihm waren und bei ihm saßen, sich ebenfalls in den Staub gesetzt haben, in Trauerkleider gehüllt haben und mit ihm geschwiegen haben. Und so waren sie im Leid anteilnehmend vereint. Aber als sie dann die Klappe nicht mehr halten konnten, gab es zusätzlich zu all dem Leid und dem Kummer noch Streit. Braucht kein Mensch. Und zwar dann noch einer der Sorte von Streit, dieser ekelhafte Rechthaberei-Streit, nachzulesen, für die, die es interessiert, ab Hiob 4, wo immer wieder die Beteiligten argumentieren, es ist mein Recht, hier was zu sagen. Das finde ich damals wie heute eines der vermeintlichen stolzen Probleme unserer Zeit, wenn wir nicht in der Lage sind, mal auf unsere Rechte zu verzichten. Und jetzt wird's noch unsäglicher und erinnert mich an unsere Welt. Ich weine mir fast die Augen aus. Der Schmerz überwältigt mich und es bricht mir das Herz, den Untergang meines Volkes mitzuerleben. Ich musste zusehen, wie Säuglinge und kleine Kinder auf den Plätzen der Stadt verhungerten. Denke, hier sind wir an einem weiteren Tiefpunkt angekommen. Ich habe Hunger. Ich habe Durst, sagten sie flehend zu ihrer Mutter. Dann brachen sie mitten auf der Straße zusammen und blieben wie tödlich Verwundete liegen. Ihre Mutter hielt sie in den Armen, während ihr junges Leben erlosch. Spätestens hier bleibt einem die Spucke weg und allerhöchstens einmal mehr Platz für das kürzeste Gebet. Ach. Und genau so geht's auch weiter. Ach, Jerusalem, was soll ich dir sagen? Hat es jemals ein solches Elend gegeben? Wie kann ich dich nur trösten, du geliebte Stadt meines Volkes? So tief wie das Meer sind deine Wunden. Wer könnte dich je wieder heilen? Meiner Meinung nach ist es schon sehr besonders, dass im Wort Gottes, das die Bibel ja wiedergeben soll, Platz und Raum ist für so viel unaussprechliches Leid. Auch im Hinblick darauf, dass wir Menschen uns oft ganz schön schwer tun, einen guten Gott mit Leid in Verbindung zu bringen. Aber ich finde es an sich schon tröstlich, dass hier tatsächlich im Wort Gottes so viel Raum für Klage und Leid gelassen wird. Und dann weiter in Vers 17 wird sich der Autor noch einmal selbst gewahr, dass es sich bei all dem Leid um keine große Überraschung handelt, sondern eine logische Konsequenz aus, sagen wir mal, moralischer Ursache und Wirkung, oder wenn man es positiv formulieren will, dass auf Gottes Wort Verlass ist. Der Herr hat seine Pläne ausgeführt und hat die Drohung wahrgemacht, die er seit langer Zeit verkünden ließ. Zion, schrei laut zum Herrn, von jeder Mauer soll man es hören. Lass Tag und Nacht die Tränen fließen, wie ein Bach, der niemals versiegt. Hör nicht auf zu weinen, ja, gönn dir keine Ruhe. Rhetorik- und Politikberater, mit denen ich schon gearbeitet habe, haben mir oft gesagt, wenn es dir wichtig ist, dann sag es einmal, sag es zweimal, sag es dreimal. Also ein hartnäckiges, ehrgeiziges, wirklich sehnsüchtiges Wollen oder sogar Begehren kann Gottes Arm bewegen. Jetzt nicht, weil es Politikberater sagen, aber auch, weil es mich an verschiedene Bibelstellen erinnert, wo unermüdliches Flehen zum, sagen wir mal, Erfolg geführt hat. Zum Beispiel auch erinnert es mich an 1. Mose 32, Vers 26. Er sagte, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Er entgegnete, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Klagelieder 2,19, steh mitten in der Nacht auf, wenn alles außer dem Wächter noch schläft, und flehe unermüdlich zu Gott um Hilfe. Heb deine Hände zu ihm empor und schütte dein Herz bei ihm aus. Bestürme ihn mit deinen Bitten, damit er das Leben deiner Kinder verschont, die an allen Straßenecken verhungern. Und an dieser Stelle kann ich leider nicht weiterlesen, denn das wäre eine unfreiwillige Fremdkontrolle. Deshalb an dieser Stelle freiwillige Selbstkontrolle, FSK 18. Die folgenden Verse können allerhöchstens freiwillig selbst gelesen werden, für diejenigen, die sich zumuten wollen. Und wenn ich ehrlich bin, wüsste ich auch gar nicht, was ich zu den letzten Versen hier in Klagelieder 2 sagen kann. Wie schon erwähnt, manchmal gibt's eben keine menschlichen Worte, zumindest von mir hier keine weiteren Kommentare. Aber das Gute ist, das kann ich schon mal vorwegnehmen, gleich bei Klagelieder 3 gibt es dann endlich einen Perspektivwechsel und es geht zumindest stellenweise bergauf. Allerdings fällt mir dazu auch ein, wenn ich keinen so guten Tag habe und Menschen mir entgegentreten und zu mir sagen, wow, was für ein toller Abend, Dankeschön, so gesegnet, ich bin ganz beseelt und glücklich, dann denke ich nur, na, keine Sorge, es geht auch wieder bergab. Und so kommt mir das Leben manchmal vor wie eine Achterbahnfahrt. Was runtergeht, geht auch wieder hoch und umgekehrt. Mit der Hoffnung, dass wir nie tiefer fahren oder fallen können, als die Achterbahnschienen es zulassen.